Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 26. März 2012 zum Thema Verwaltungsreform, Maßnahme gegen den Staatsbankrott. Zu Gast ist Peter Becker, Professor für Geschichte an der Universität Wien, Autor, Mitglied im Advisory Board des Kepler Salon. Gastgeberin ist Iris Meyer.
Schönen guten Abend im Kepler Salon. Freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben heute ein Thema, wie ich sehe, das sehr männerlastig ist. Ich habe gehofft, dass ein paar mehr Damen auch zu überzeugen sind zu diesem Thema. Freue mich aber die paar, die heute mit uns sind. Für die, die neu im Kepler Salon sind, wir sind mikrofoniert, Peter Becker und ich, beziehungsweise wir reichen Ihnen auch später für die Fragen Mikrofone. Das hat einen Grund, dass wir Sie natürlich auch gut hören und auch an die Bar noch übertragen. Weiters aber in erster Linie, dass es einfach aufgezeichnet wird und alle unsere Veranstaltungen online nachzuhören sind als Podcast und wir auch gerne Ihre Fragen dort dokumentiert haben möchten, nicht nur die Antworten. Mein Name ist Iris Meyer. Ich bin hier im Kepler Salon für die Programmgestaltung seit 2010 zuständig und freue mich, dass ich Sie heute durch den Abend führen darf. Einige sehe ich schon mit einem Glas Wein. Unser Partner hier im Kepler Salon ist der Gasthof Keinzel, der Sie mit Getränken versorgt. Sie können auch gerne während der Veranstaltung noch Getränke holen und es einfach gemütlich machen und zuhören. Ich freue mich sehr über den heutigen Gast, Peter Becker. Herzlich willkommen. Danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Peter Becker ist ein treuer, aber auch kritischer Begleiter des Kepler Salons seit der ersten Stunde. Er ist 2018 im Kulturhauptstadtjahr, wo das Projekt eben entwickelt wurde, in das Advisory Board dazugekommen und dabei gewesen und hat immer kritisch dieses Projekt begleitet. Er ist eben dann auch als Gastgeber da gewesen und heute auch als Vortragende, was mich sehr freut, dass du in dieser Rolle auch wieder mal da bist. Das Thema heute, das ist Peter Beckers Forschungsgebiet jetzt auch. Es ist die Kulturgeschichte des Formulars, an der du gearbeitet hast und jetzt auch publiziert hast. Neben dem hast du ja auch ein Faible für die Kriminologie, wie ich auch immer wieder an deinen Publikationen auch gut ablesen kann, mit den Tätern auf der Spur oder Verderbnis und Entartung folgst du oder versuchst du einfach Denkmustern zu folgen der Kriminologen und der Kriminalpolizei. Peter Becker ist Historiker und war eben an der JKU Vorstand Zeitgeschichte und neuere Geschichte und ist jetzt in Wien Professor für Zeitgeschichte an der Wiener Universität. Heute Verwaltungsreform, ein Begriff, der wohl jetzt auch aus den Medien nicht wegzudenken ist, mit Sparpaketen, Staatsbankrotten, Geschichte, die geschrieben wird mit in Europa, ist Verwaltungsreform eigentlich immer auch mit dabei. Ich bin gespannt, was du uns darüber erzählst und freue mich einfach auf deine Ausführungen. Bitteschön.
Ja, danke. Herzlichen Dank, Iris, für die nette Einführung. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, um mit mir über ein Thema zu diskutieren, das mich seit einigen Jahren forschungsmäßig beschäftigt, das auch in Zusammenhang steht mit einem Projekt in Linz, veranstaltet vom Oberösterreichischen Landesarchiv. Direktor Margot sitzt ja hier und dass eine neue Landesgeschichte für die Zeit zwischen den Kriegen zum Ziel hat. Und indem ich auch so im Bereich der Verwaltungsgeschichte involviert bin, das heißt, es hat auch einen Linz-Bezug. Für mich ist das Thema Verwaltungsreform ein historisches Thema und ich freue mich auch, dass so viele von Ihnen gekommen sind und ich nehme mal an, dass für viele von Ihnen das eben kein primär historisches Interesse ist, sondern ein Interesse an dem Thema Verwaltungsreform. Und ich bin schon neugierig, wie wir dann in der Diskussion dann aufeinander zugehen und besser zusammenkommen. Das heißt, mein Ziel bei dem Vortrag, bei diesen 30 Minuten, ist jetzt nicht, Sie nach Athen zu entführen, sondern ich werde Sie nur bis nach Wien mitnehmen. Der Staatsbankrott, um den es geht, ist nicht der aktuell griechische, sondern der historisch, sozusagen der drohende Staatsbankrott, nicht der griechische, sondern der österreichische. Und die Frage, die sich dann stellt, ist jetzt ja auch, was kann jetzt ein Historiker zu diesem Thema beitragen. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass man eben aus einer historischen Perspektive recht interessante Fragen stellen kann und dass man dann überlegen kann, was eben diese Fragen und die Antworten, die sich anbieten, was die, ob die eventuell einen Beitrag leisten können zu einem besseren Verständnis, wie heute eben so ein Projekt wie Verwaltungsreform möglich sein kann und unter welchen Umständen es eventuell auch eine Chance hat, erfolgreich zu sein. Der Ausgangspunkt für mich ist eine ganz, finde ich, interessante Beobachtung von einem amerikanischen Politikwissenschaftler, der einfach mal so ganz pointiert gesagt hat, ja, Verwaltungsreform ist ganz oft die Antwort. Aber was ist eigentlich die Frage? Ja? Und das, finde ich, ist eigentlich mal so ein Punkt, wo ein Historiker sehr gut ansetzen kann und ich mir überlegen kann, ja, wie sieht das so in einer historischen Perspektive aus? Was gab es eben für politische Problemstellungen, das heißt für Fragen, die man eben mit der Verwaltungsreform versucht hat zu bearbeiten, zu beantworten? Und ich würde ganz gern eben auch im Anschluss an meine Einführungen mit Ihnen dann auch nochmal versuchen, noch weiter zu diskutieren, was für Sie so die Problemstellungen sind, die ich jetzt nicht berücksichtigt habe, die eben hier im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform, die sozusagen im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform stehen. Ein Punkt ist eben also dann der fiskalische. Ja? Verwaltungsreform als eine Antwort auf eine drohende fiskalische Krise, auf einen drohenden Staatsbankrott. Das ist jetzt nicht mein primäres Thema, wie dieser Staatsbankrott nun genau zustande gekommen ist, wie das budgetpolitisch ausgesehen hat. Ich habe Ihnen hier ein paar Punkte aufgeschrieben. Wenn Sie sich mehr informieren wollen, können Sie diese sehr schöne Wirtschaftsgeschichte Österreichs von Roman Sandgruber konsultieren, die das sehr gut darstellt. Aus dieser Wirtschaftsgeschichte ist auch hier diese Grafik entnommen, die so im halblogarithmischen Maßstab einfach mal zeigt, wie eben hier diese Inflation sich in Österreich in der Nachkriegszeit entwickelt hat, bis eben so zum 10.000-fachen Preisniveau der vom Ausgangspunkt von Juli 14, eben der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dann eben im Juni 1922. Begleitet war diese Hyperinflation, die eben durch eine massive Nutzung der Notenpresse für die Deckung des Budgetdefizits und vorher eben auch schon zum großen Teil der Kriegskosten entstanden ist. Begleitet war das eben mit einer massiven Finanzproblem der Regierung, die dann etwa im Jahr 1922 eben hier auch zu diesem Präsidialerlass geführt hat, wo man dann die nachgeordneten Dienststellen darauf hingewiesen hat, dass entweder gibt es jetzt quer durch alle Ausgabentitel eine 10%ige Einsparung oder es geht gar nichts mehr. Und es kommt einfach zu einer völligen Einstellung der staatlichen Zahlungen. Das heißt, man sieht eben hier schon sehr deutlich die Dringlichkeit der Situation, die Dringlichkeit des Problems, die dann gelöst wird mit dieser ganz bekannten Genfer Anleihe, die Seipel dann aushandeln kann mit dem Völkerbund, aber die eben an ganz viele Bedingungen geknüpft ist, unter anderem eben auch an die Bedingung einer ganz durchgängigen Reform des österreichischen Staatswesens. Und da kommen eben hier schon einige Parameter ins Spiel, auf die ich dann später auch immer wieder nochmal eingehen möchte. Und das heißt eben auch die Frage, welche Rolle spielen eben hier sozusagen diese Vorgaben von Seiten des Völkerbundes für die Möglichkeit einer erfolgreichen Staatsreform im Österreich der 1920er Jahre. Das, was eben sozusagen die eine Seite dieser sozusagen Frage, die man eben hier sehen kann, die im Zusammenhang mit der Verwaltungsreform steht, nämlich das Fiskalproblem. Ja, das ist eben das, was eben hier bearbeitet werden soll. Das kommt hier sehr deutlich zum Ausdruck, etwa hier in diesem Briefkopf. Und das finde ich eben auch von gestalterischen her schon sehr schön. Dieser rote Stempel, der auf jedem Schreiben des Ersparungskommissärs, der dann eingerichtet worden ist, So besser? So und auch noch? Ja? Okay. Sozusagen vom Ersparungskommissär, der hier eingerichtet worden ist, und der eben hier angemahnt hat, dass man unbedingt und sofort sparen muss. Aber die Frage stellt sich dann eben im Bereich der Verwaltung, wie spart man? Und da gibt es eben eine relativ lange Diskussion schon in diesen verschiedenen Kommissionen, die eben hier Verwaltungsreform betrieben haben. Und da kommt eben hier ein Verwaltungsexperte ins Spiel, Eckbert Mannlicher, der sozusagen der Spiritus Rector in diesem ganzen Projekt ist. Und der sagt, ich meine, Personalabbau ist gut und schön, aber bevor wir Personal abbauen und der Personalabbau, der von dieser im Zusammenhang mit der Genfer Anleihe gefordert war, waren 30%. Von etwa 300.000 Beamten mussten 100.000 eingespart werden. Also inklusive auch der österreichischen Bundesbahnen. Aber das war sozusagen die Zielvorgabe, die auch erreicht wurde. Aber da hat Mannlicher, war natürlich nicht der Einzige, der hat das eben formuliert, hat gesagt, bevor wir eben hier so massiv Personal einsparen, müssen wir zuerst einfach mal die Abläufe neu definieren. Wir müssen einfach die Arbeit neu definieren, damit eben auch hier trotz dieser 30-prozentigen Kürzung am Personal eben der Betrieb immer noch funktionieren. Nur ist das eben, wie er dann eben auch festgestellt hat, bei der Verwaltung, und das meint er nicht nur die Hoheitsverwaltung oder die staatliche Verwaltung, sondern auch andere Bereiche der Verwaltung, ist ja sozusagen Sparen immer sozusagen eine schwierige Sache. Und das hängt damit zusammen, wie Mannlicher und dann später noch der britische Soziologe Noss Cole-Parkinson sozusagen argumentiert haben. Es hängt nun damit zusammen, dass Arbeit in der Verwaltung oft einfach sozusagen ein sehr flexibles, sozusagen sehr flexibel zu gestalten ist, und dass man eben gerade dann, wenn Arbeit sich reduziert, diese Stelle nicht notwendigerweise sozusagen aufhört zu existieren, sondern eben Beamte auf, oder eben sozusagen Angestellte auf diesen Stellen oft eine sehr sozusagen sehr viel Betriebsamkeit entfalten, um eben hier Tätigkeit an sich zu ziehen und wie eben der Mannlicher sagt, eben sozusagen künstlich Arbeit zu machen. Und Parkinson hat das dann eben später so formuliert, work expands as to fill the resources available for its completion, und hat das dann eben nochmal in so ein anderes Gesetz umgelegt, wo er eben dann sozusagen die Expansion der Bürokratie eben bei gerade in solchen Situationen zeigen oder sozusagen nachvollziehen kann, in denen die Arbeit deutlich sinkt. Er hat das am Beispiel der britischen Marine und der britischen Kolonialverwaltung nachvollzogen, wo das eben darum ging, dass eben die Verwaltungen expandieren, wenn die Kolonien bzw. die Anzahl der Schiffe, die gebaut werden, deutlich sinken, weil eben hier die Beamten es verstehen, eben sich selbst wieder neue Arbeit zu machen und damit dann das Problem entsteht, wie Mannlicher auch gesagt hat, wenn wir jetzt die Arbeit neu definieren, müssen wir sehr genau aufpassen, dass die Personen, die dann jetzt plötzlich sozusagen wegrationalisiert werden, nicht da bleiben. Weil wenn sie da bleiben, dann haben sie relativ schnell wieder so viel an neuer Arbeit sich geschaffen, dass eben dieses Rationalisierungsprojekt im Grunde zum Scheitern verurteilt ist. Das ist sozusagen die eine Seite von dem Rationalisierungsproblem bzw. dem Problem von Personal und Verwaltung. Das andere Problem, das es in den 1920er Jahren gab und das eben zusammenhängt mit den Folgen der Kriegsverwaltung, aber eben auch mit einer gewissen Art von Delegitimierung des Staates. Das Problem war nun sozusagen ein mangelndes Dienstethos, das eben Mannlicher auch sah. Und er hat das dann eben auch sehr schön so auf den Punkt gebracht, wo er sagt, das Verhältnis zwischen den Angestellten und dem Staat ist nichts mehr sozusagen ein Verhältnis mit äquivalenten Pflichten und Rechten, sondern eher als ein mehr einseitiges Rechtsverhältnis mit der primären Pflicht des Staates zur Erhaltung und der sekundären Pflicht des Angestellten zur Arbeitsleistung. Und sozusagen die Idee, dass man dafür Leistung erbringt, eben nicht mehr unbedingt die vorherrschende ist. Das ist nun eine Beobachtung, die man durchaus sozusagen in Zweifel stellen kann. Also wenn man sich die Materialien ansieht, etwa auf der Ebene der Bezirksverwaltung, dann sieht man, dass die Beamten in dieser Zeit wirklich ganz ziemlich zu schuften hatten. Ja, da gab es einen ganz enormen Arbeitsanfall. Andererseits in einigen Verwaltungszweigen, gerade eben im Außenamt, gab es erhebliche Freiräume und die lustige Beamtengeschichte von Edmund von Zatten thematisiert die Situation im Außenministerium. Er hat die geschrieben so in den 1920er Jahren, gerade zu der Zeit, als der Mannlicher die Verwaltungsreform vorbereitet hat. 1924, als das ruchbar geworden ist, was er geschrieben hat, ist er rausgeworfen worden, weil man konnte zwar mit den Beamten gut leben, die nichts gearbeitet haben oder ganz wenig gearbeitet haben, aber nicht mit einem, der das thematisiert hat. Ja, das ist das war keine Option. Und das ist eben hier sozusagen ein Problemfeld, mit dem sich nicht nur jetzt der Mannlich auseinandergesetzt hat, sondern selbst bis in die Genfer Protokolle hat sich sozusagen dieses Problem, selbst dort hat sich das niedergeschlagen, indem dort etwa gefordert worden ist, dass man die vertraglich vorgeschriebene Arbeitszeit in allen Verwaltungszweigen auch tatsächlich durchsetzen muss. Aber das ist nur sehr, sehr schwer. Das ist nur sehr, sehr, und das ist nicht leicht gewesen. Und ein Verwaltungszweig, in dem das ganz schwer durchsetzbar war, war etwa die Finanzverwaltung. Wobei man ja erwarten müsste, dass gerade die das Finanzministerium ja der Verwaltungsbereich ist, der am meisten Interesse hat, sozusagen diese fiskalischen Probleme zu lösen. Aber dem war nicht so. Also hier ist sozusagen ein Problemfeld Dienstethos, das bearbeitet wird und das man versucht eben über stärkere Disziplinierung der Beamten durchzusetzen. Nun, das zweite Problemfeld, um das es hier geht, also habe ich schon angesprochen, es geht nun darum, dass es muss die Arbeit neu organisiert werden, damit man mit weniger Beamten wieder auch dieselbe Leistung erbringen kann, dasselbe Leistungsangebot für die Wirtschaft, die Bürgerinnen und Bürger erbringen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer organisiert das jetzt neu und wie organisiert man das neu? Und da gab es ganz erhebliche Kämpfe auch innerhalb der Behörde, wer jetzt dafür zuständig sein kann. Eine interessante Besonderheit in diesem österreichischen Verwaltungsreformprojekt ist, dass nicht das Finanzministerium die Leitinstanz war, sondern dass das Ganze im Innenministerium bzw. Bundeskanzleramt angesiedelt war, was im internationalen Vergleich eben eine interessante Besonderheit darstellt. Und dann gab es der zweite, der in Frage kommt, da komme ich dann später noch drauf, ist der Ersparungskommissär, der ja dafür eingestellt wurde, damit er Ersparungen identifiziert und durchsetzt. Der wäre eigentlich ja auch so die naheliegende Person gewesen, aber der konnte sich auch nicht durchsetzen, sondern es blieb eben bei der Abteilung für Verwaltungsreform im Bundesministerium. Und dort ging es eben vor allen Dingen darum, zu sagen, wir haben die Kompetenz, die juristische Kompetenz und die Praxiskompetenz und können sicherstellen, dass es eben keine Scheinmaßnahmen einfach nur gibt. Aber, und das fand ich dann eben auch interessant, deshalb habe ich Ihnen das eben auch hier daneben geschrieben, in einem Kommentar des Amtes der Tiroler Landesregierung steht dann eben gerade so, das ist nichts anderes als Scheinmaßnahmen. Was ich interessant fand, es steht dort auf Lateinisch. Ja, das zeigt eben noch, diese Beamten kamen aus einer ganz soliden klassischen Schule, waren Juristen mit einer guten klassischen Ausbildung. Aber wenn man sich das genauer ansieht, es fehlte ihnen dafür die Wirtschaftskompetenz und auch die Erfahrung in der Wirtschaftsorganisation bei sehr vielen. Bei dem es nicht gefehlt hat, war ein Beamter, der es gerade in der Zeit des Ständestaates zu hohen politischen Ämtern aufgestiegen ist, Odo Neustädter Stürmer, der an sich aus Triest gekommen ist. Und der war einer der wenigen, der versucht hat, das Problem in der Orientierung an der Wirtschaftsverwaltung anzugehen und sich zu sehen, jetzt nicht nur das juristisch zu definieren, das Problem, sondern auch in den Verfahren selbst zu sehen, wo können wir lernen, etwa von der Wirtschaft. Und das ist eben auch ein interessanter Aspekt von dem österreichischen Reformprojekt, dass anders als in USA oder in Deutschland auf dieser Ebene, sozusagen auf der Ministerialebene, wo der Mannliche unterwegs ist und die anderen, dass es da ganz wenig Interesse gab, sich mal anzusehen, was machen andere sozusagen Einrichtungen, die eben auch Verwaltung, die eben auch Verwaltungsorganisationen aufbauen, etwa im Bereich der Industrie, im Bereich der Banken, sondern man hat das ganz strikt auf den staatlichen Bereich beschränkt. Und einer der Gründe dafür, dass es so beschränkt war, hing natürlich auch damit zusammen, dass natürlich die staatliche Verwaltung ist mal sozusagen ein Organismus, der einfach sozusagen rechtsförmig geregelt ist. Das heißt, wenn man an dem ganzen Ding, an dem ganzen Ding versucht, mit sozusagen zu manipulieren, das neu aufzusetzen, erfordert das natürlich schon mal eine öffentlich-rechtliche Kompetenz. Und gerade in der österreichischen Verwaltung umso mehr, weil das eines der großen Probleme war, dass die Verfahrensvorschriften zu dem Zeitpunkt 1920er Jahren völlig unübersichtlich geworden waren. Jede Behörde hatte ihre eigenen Verfahrensnormen entwickelt, jedes einzelne Regelungsprojekt entwickelte seine eigenen Verfahrensvorschriften. Und eine der ganz wesentlichen Innovationen, die man versucht hat jetzt durchzuführen, und das war eben auch schon Teil von diesen Genfer Auflagen, war eine Vereinheitlichung und damit auch eine Vereinfachung der Verfahrensvorschriften. Und da ging es eben dabei, diesen Wirrwarr aufzulösen, eine einheitliche Struktur reinzubringen und dann, wie eben dann auch steht, in dem Kommentar zu den Reformgesetzen von 24, eben auch das Verhältnis zwischen dem Erfolg und den Mitteln wiederherzustellen. Und was ganz wichtig ist, eben auch gerade dann, um das an die Sozialdemokratie zu verkaufen, die damals in der Opposition war, die Genfer Protokolle, also sozusagen diese Genfer Anleihe, sehr kritisch gesehen hat, um dieses Projekt an die Sozialdemokratie zu verkaufen, wurde eben hier auch ganz betont, dass es einfach auch darum geht, durch diese Reform einen Rückzug des Staates zu erreichen. Das heißt einfach mehr Sicherheit, mehr Rechtsschutz für den Staatsbürger und eine weniger ins Leben eingreifende Verwaltung. Wenn wir uns wenn man sich jetzt ansieht, also ich habe das ja schon angesprochen kurz mit der Frage, was braucht man, um eben hier diesen Apparat neu aufzusetzen? Und dann war mir ganz klar, man braucht natürlich eine ganz umfassende Rechtskompetenz, eine Praxiskompetenz. Das war aber in den 1920er Jahren nicht mehr ausreichend. Wenn man sich überlegt, man will jetzt 30% Beamten einsparen, dann stellt sich ja auch mit einer entsprechenden Praxiskompetenz einfach die Frage, wie ist sozusagen die Arbeitsverteilung, wie sozusagen die Arbeitsbelastung auf den einzelnen Positionen und wie kann man das entsprechend sozusagen darstellen, um dann um das eben auch wieder neu zu kalibrieren. Und dazu wurde eben hier auch Input aus dem Bereich der Arbeitswissenschaft mobilisiert, integriert. Und man sieht das eben, ich habe Ihnen hier nur ein Beispiel aufgeschrieben, das aus dem Bereich der Post- und Telegrafenabteilung kommt, aber das ist eben sozusagen in anderen Bereichen ebenso passiert, dass man versucht eben hier sogenannte Normalbelastungen zur Erhebung und zur Systemisierung dieser Kanzleistellen einzuführen. Und was ich auch interessant finde, also es geht dann eben nicht nur um die Frage eben sozusagen Normalbelastung, sondern es gibt dann eben auch die Frage des Normalpapiers. Das heißt, es gibt in unterschiedlichsten, auch so kleinen Praxisbereichen, Versuche eben über Standardisierung und Vereinheitlichung eben entsprechende Einsparungspotenziale zu erzielen. Und was letztlich eben auch wieder nicht systematisch eben auf der Ebene der Ministerial, also auf der Ministerialebene diskutiert wird, sondern eher auf der unteren Ebene, und das ist eben wieder ein Teil der Eingabe von Neustädter Stürmer, nämlich die Frage, welche Rolle spielen jetzt die neuen Bürotechnologien? Also es ist ja ein Unterschied, ob man immer noch mit der Stahlfeder schreibt, entsprechend sozusagen einen Entwurf macht, eine Reinschrift von den Schreibern herstellen lässt, die sich wieder vorlegen lässt, unterschreibt und dann expediert, oder ob man das Ganze eben mit einer Schreibmaschine erledigt. Eventuell der Konzipient selbst eben mit der Schreibmaschine das schreibt oder das diktieren lässt, einen Durchschlag anfertigt und damit eben sehr viel an Schreibarbeiten, aber eben auch sehr viel an Büropersonal damit einspart. Und das sind eben so Innovationen, die eben hier vorgeschlagen werden von unten, aus einer Reorganisation der Praxis, wo man dann eben, wie der Neustädter Stürmer eben darauf hinweist, welche Vorzüge das es in der Bezirkshauptmannschaft Braunau gegeben hat, eben mit der Einführung von Schreibmaschinen, mit der Nutzung von Telefonen oder eben auch mit der Ausbildung der Kanzleikräfte. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt, den ich ganz kurz mit Ihnen ansprechen möchte. Und das ist nun die Frage, wer ist jetzt in so einem Projekt eigentlich drinnen? Also ich habe jetzt erwähnt, dass es sozusagen bestimmte Wissenskomplexe gibt, die eben hier notwendig sind, um so ein Projekt anzugehen und durchzuführen. Aber wenn man sich ansieht, wenn man sich diese ganzen Korrespondenzen ansieht, dann stellt sich ja die Frage, wer sitzt da drinnen aller? Und da ist natürlich mal so der Mannliche und seine Kommission, die Abteilung für Verwaltungsreform, die für sich beansprucht eben so diese fachmännische Behandlung dieser ganzen Frage. Dann natürlich auch dieser Ersparungskommissär, der Hornig, der an sich versucht, dieses Projekt an sich zu ziehen, aber dann von dem Mannliche abgeschossen wird, der ja dann zwar eine sehr kompetente Person ist, aber wie man sieht aus diesen Bemerkungen, die er macht zu den einzelnen Projekten, schon auch ein Machtmensch, und der kann das auch wirklich gut spielen in den verschiedenen Ebenen. Und er charakterisiert den ja auch als ein bisschen inkompetent. Und eine ganz zentrale Figur ist hier der Alfred Zimmermann, der ehemalige Bürgermeister von Rotterdam, der vom Völkerbund, Huckepack mit der Anleihe, kommt eben der Generalkommissär des Völkerbunds nach Wien. Und das heißt, die Wiener Regierung muss eben im Austausch für die Anleihe einen Teil ihrer Souveränität aufgeben. Weil der Völkerbundkommissär, der ist jetzt nicht nur ein beratendes Organ, sondern der hat tatsächlich auch eine wirkliche Machtposition, die Regierung dazu zu bringen, eben diese Vorgaben auch wirklich umzusetzen. Das heißt, in einem gewissen Spielraum natürlich. Und ich habe da auch also ein bisschen das aufgeschrieben, was er so alles an, also das ist ein Beispiel, wo er eben an den Vizekanzler, an den Bundesminister für Finanzen eben sozusagen eine kritische Bemerkung macht, und da stellt er eben, er hat mich erinnert an das, was man in der Zeitung liest über die griechischen Verhältnisse, da steht immer die Route der Anleihe im Fenster, ja, hört zu. Ihr habt jetzt noch immer nicht so viele Beamten abgebaut. Jetzt ist aber die Neuverhandlung, also die zweite Runde in der Verhandlung über die Anleihe. Und wenn da jetzt nicht bald was passiert, das wird schlecht ausschauen, ja. Die ausländischen Investoren, die sehen das nicht gern, dass ihr hier eure Vorgaben nicht erfüllt. Und das geht dann eben an den Finanzminister, an den Bundeskanzler, geht dann an den Mannlicher. Der Mannlicher wird aktiv und versucht dann eben hier entweder die Wogen zu glätten oder eben tatsächlich die Ziele zu erreichen. Manche Ziele können nicht erreicht werden, und das hängt dann damit zusammen, dass eben andere Akteure eben nicht mitspielen. Und da geht es zum Teil um ganz marginale Beträge und um ersessene Rechte. Aber wenn man sich jetzt ansieht, wer noch da drinnen ist, dann wird das eigentlich ganz interessant, weil es erweitert sich der Kreis. Wenn man so diese Akten durchblättert, dann sieht man, dass da ganz viel Stellungnahmen, Vorschläge, Kritik von den Beamtenorganisationen kommt, und die Kritik oder eben auch von anderen, wie zum Beispiel der Zentralverband der Bundesbauingenieure, die haben ein sehr großes Problem damit, dass eben hier sozusagen statusmäßig getrennte Gruppen früher plötzlich irgendwie zusammengeworfen werden. Nämlich die Landesbauingenieure und die Bundesbauingenieure. Und das Ganze sozusagen die größte Schmach, die eben hier den Bundesbauingenieuren angetan werden kann, ist, dass ein Landesbauingenieur plötzlich ein Hofrat wird und der Bundesbauingenieur nicht. Ja, und das ist etwas, was dann tatsächlich eben hier sozusagen dem Mannlicher nochmal vorgetragen wird, als etwas, was eigentlich nicht möglich ist. Und dass man zumindest dann die bei den Ernennungen übergangenen Beamten, eben die Bundesbauingenieure, mit dem gleichen Titel versehen muss, um da irgendwie das Problem aus der Welt zu schaffen. Es gibt sehr viele Beamte, die eigene Vorschläge machen zur Verwaltungsreform oder zu einzelnen Aspekten und dann eben einzelne Behörden, die sich auch hier noch einbringen. Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Blick darauf, was kommt dabei raus eigentlich. Was dabei rauskommt, ist wirklich eine ganz umfassende Neugestaltung der Verwaltung. Eine Umgestaltung, die im internationalen Vergleich auch vorbildlich ist. Es gibt 1925 kein anderes österreichisches Land, das eine Kodifikation des Verwaltungsverfahrens erreicht hat. Das gibt es in Österreich. Es sind sehr viele Forderungen, die zum Teil bis ins späte 19. Jahrhundert zurückreichen, hier eingelöst worden. Gerade eben Forderungen, die ein abgekürztes Verfahren in sozusagen bei eher sozusagen Lappalien im Bereich des Mandatsverfahrens, der Organmandatsstrafe und dergleichen möglich machen. Es kommt auch zu einer Vereinfachung der Kommunikation mit den Bürgerinnen. Es kommt auch zu einer sozusagen größeren Rechtssicherheit der Bürger. Und ein ganz wichtiger Punkt in dem ganzen Projekt war eine systematische Trennung zwischen der Hoheitsverwaltung und den verschiedenen Betrieben. Das heißt, alles, was an Staatsbetrieben vorhanden war, wird ausgegliedert, wird privatisiert, soweit sie sich privatisieren haben lassen, oder wird ausgegliedert in eigene Betriebe, wie eben die Bundesbahnen. Und es wird eben die Zweigleisigkeit der Verwaltung wird aufgehoben, eben es kommt zu dieser Verländerung der Bundesverwaltung. Ich habe Ihnen hier daneben noch so auf der zweiten Seite ein paar Kommentare genannt und auf den letzten möchte ich ganz besonders noch eingehen, nämlich hier den Kommentar von Eisler von der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, der ihm sagt, für uns war das letztlich ein Projekt, das wir unterstützen konnten, trotz der anfänglichen Kritik, weil es eben ein Projekt ist, das die Verwaltung eines bisherigen Obrigkeitsstaates, sehr vieles von den Verwaltungsvorschriften und der Verwaltungspraxis war einfach noch Verwaltung aus der Habsburger Monarchie, das wird jetzt neu gestaltet und das wird eben sozusagen gestaltet in Richtung auf einen demokratischen Staat. Und das sind eben hier so drei Bereiche, die ich versucht habe zu skizzieren als sozusagen als Antwort auf die Frage, was ist sozusagen auf die eingangs gestellte Problematik, was sind die Fragen, auf die die Verwaltungsreform eine Antwort geben kann. Der eine Punkt war eben das fiskalische Problem. Man kürzt radikal die Ausgaben für die Verwaltung und das war in Österreich der 1920er Jahre tatsächlich ein sehr dringendes Problem. Die zweite, die Verwaltung muss effizienter werden und zwar die Effizienzsteigerung der Verwaltung ist allerdings sozusagen im Zusammenhang mit dem fiskalischen Interesse aber nicht darauf beschränkt, sondern geht weit darüber hinaus. Und das dritte ist, die Verwaltung muss nicht nur effizienter werden, nicht nur billiger werden, sondern sie muss auch ganz neu mit den Bürgern in Beziehung treten können. Und das ist eben dieser dritte Aspekt, so dieser demokratiepolitische Aspekt, der dann in der Verwaltungsreform der 1960er, 70er Jahre ganz deutlich in den Vordergrund rückt. Und das sind eben hier so drei Punkte, die mir aufgefallen sind in der Arbeit an diesem Material. Und ich bin neugierig, wie wir das jetzt in der Diskussion vielleicht doch noch einfach erweitern können und differenzieren können. Danke für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.
Wie eingangs erwähnt, ersuche Sie bei Fragen ein kurzes Handzeichen, dann die Karina und die Martina mit dem Mikrofon zu Ihnen, damit wir Sie auch hören. Sie können jederzeit losstarten, sonst und hier bitte einfach ganz hinten, bitte schön.
Glauben Sie, dass diese Verwaltungsreform und dieser massive Abbau von Beamten ohne den Druck von außen, also ohne durch den Druck des Völkerbundes, auch stattgefunden hätte?
Also ich glaube, in dieser Form wäre es ohne den Druck des Völkerbundes nicht möglich gewesen. Ich meine, die Frage ist eben immer, gerade bei diesem Druck des Völkerbundes, ist die Frage, welche Rolle spielt der Völkerbund? Es haben ja auch schon andere Autoren beobachtet, dass das, was der Völkerbund in den Genfer Protokollen vorgibt, sehr starke Ähnlichkeiten aufweist mit dem, was in der österreichischen Verwaltungsreformdebatte seit den 1910er Jahren immer wieder artikuliert wird. Das heißt, es gibt da schon, der Völkerbund hat da einfach auch einen vielleicht auch bewusst instrumentalisierend, also sozusagen wird auch vielleicht bewusst instrumentalisiert, das ist eine Art von eben die Route, die im Fenster steht und die einen dazu zwingt, etwas zu machen, was man schon lange vorhat, aber aufgrund der Widerstände nicht durchführen konnte. Also insofern hat der Völkerbund eine ganz zentrale Rolle. Und der Zimmermann hat eigentlich eine noch wichtigere Rolle, weil es ist nun die eine Sache zu sagen, ihr müsst das machen und ohne das gibt es jetzt keine Anleihe. Die andere Sache ist, jemanden zu haben, der wirklich so Tag für Tag eigentlich da dran ist und bis auf die kleinsten, also sozusagen bis auf die Detailfragen, ja, ob nicht hier noch eine Schrankenwärterstelle eingespart werden kann und was jetzt da mit den Burgtheaterverwaltung ist und so, also das einfach sozusagen da die Aufmerksamkeit drauf zu halten und den Druck einfach permanent täglich einfach da auszuüben. Also insofern würde ich alle würde sagen, der Völkerbund in jeder Hinsicht hat ja eine ganz zentrale Rolle.
Es gab ja vorher schon einen gewaltigen Leidensdruck. Sie haben ja in Ihrer Einleitung diese Hyperinflation erwähnt, die sicher auch sehr, sehr massive wirtschaftliche Auswirkungen hatte. Und das war also nicht unbedingt der Anlass, sondern erst der Druck, der von außen gekommen ist.
Ja, ich meine, das ist das Problem, das sich ja für die Verwaltungsreform gestellt hat, also für den gerade der Personalabbau ist ja eine ganz komplizierte Sache, weil einerseits hat natürlich die Hyperinflation kurzfristig zu einer deutlichen Entlastung des Arbeitsmarktes geführt, aber gleichzeitig hat die Hyperinflation und vorher schon einfach die Finanzierung des Krieges teilweise eben über die Anleihen, die Kriegsanleihen, hat einfach das Bürgertum einfach um ihre Substanz gebracht. Und die Beamten waren natürlich von dieser Inflation sehr stark betroffen, weil deren Gehälter in keiner Weise mit der Inflation Schritt gehalten haben. Das heißt, man hat hier an einem sehr, sehr sensiblen Zeitpunkt einen radikalen Schnitt setzen müssen. Und das wäre ohne äußeren Druck kaum gegangen, weil es ging dabei auch die Beamtenzahl ist ja auch dadurch deutlich gestiegen, weil es ja auch um die Versorgung von Kriegsinvaliden ging, die ja auch aufgenommen worden sind, platziert worden sind. Also es gab da so vielfältige arbeitsmarktpolitische Probleme, die da auch noch sozusagen relevant waren.
Dankeschön.
Faszinierend an diesem Thema ist ja auch, wenn man versucht, Parallelen zu der heutigen Situation zu ziehen. Die Umstände waren etwas anders, aber im Prinzip passiert heute das auf Staaten, die Schulden haben, der Völkerbund, aber die IWF oder die EU oder was auch immer eint, massiv Auflagen ausspricht und Einsparungen und so weiter. Diese Parallelen sind ja faszinierend. Können wir aus dieser Situation lernen? Muss es so radikal sein? Wie weit sind wir eigentlich im Verhältnis in Ihrer Einschätzung? Jetzt spreche ich nicht unbedingt von Österreich, sondern von einigen Ländern in der EU. Wie weit sind wir im Verhältnis zu damals? Es war zwar kein Krieg, aber wir sind alle überschuldet, nicht? Das ist für mich also die Frage, was lernen wir heute daraus?
Ja, das hatte ich ja auch am Eingangs gemeint. Ich meine, die Frage ist immer, was kann man aus so einer Geschichte, ebenso aus der Geschichte, da welche Schlüsse kann man ziehen? Ich meine, die Frage, Also ich habe mich nie jetzt wirklich systematisch und so intensiv mit etwa der Situation in Griechenland beschäftigt. Ich habe das in der Zeitung verfolgt und ein wenig auch über Kolleginnen und Kollegen, die in Griechenland arbeiten. Aber ich denke, die griechische Bürokratie, glaube ich, hat strukturell einiges an Problemen, die auch die österreichische Bürokratie in dieser Zeit hatte. Immer eine ganz hohe Unproduktivität, eine relativ geringe Identifikation mit dem sozusagen mit dem Staatszweck aus verschiedenen Gründen, eben so ein Alimentationsverständnis. Und die Frage ist, ich meine, da ist ja sozusagen in Österreich gerade bei dieser Reform einiges passiert. Andererseits, also ich würde auch nicht sagen, dass man damit eine neue Verwaltungskultur einführen kann. Also schon gar nicht von außen mit diesem Zwang. Und ich glaube, in Griechenland genauso wie in den heute, genauso wie in den 1920er Jahren in Österreich, gibt es ganz viele Beamte, die einfach mit ganz viel Energie und Identifikation dabei sind. Und die Frage ist einfach sozusagen, wie man diese Institutionenkultur reorganisiert werden kann. Und da kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen, aber vielleicht gibt es von Ihnen auch Beobachtungen, die Sie gemacht haben.
Bitte schön. Ja, ich habe eine Frage zum Thema, andere wäre zu einer Person und dann ein Zitat. Und zwar, wie groß muss jetzt wirklich der Druck werden, bis was passiert? Also in den 1920er haben wir eben Krieg, Hyperinflation und dann den Völkerbund, die da im Genick sitzen. Sind wir heute vom Druck ja auch schon so weit? Oder muss der noch weiter steigen und von wo kann er kommen? Dann der Mannlicher, ist der von Steirer Mannlicher oder ist das was anderes? Ja, der Steirer Mannlicher selbst kenne ich. Ich frage mich jetzt nur gerade, ob die eben irgendwie was miteinander zu tun hatten. Und dann habe ich noch das Zitat, und zwar, Bakterien vermehren sich durch Zellteilung, Bürokratie vermehrt sich durch Arbeitsteilung.
Ja, ich denke, die Arbeitsteilung ist in dem Fall, ich meine, der gute alte Taylorismus beruht ja auch auf einer systematischen Arbeitsteilung, aber in einem anderen Sinn. Und ich denke, das, was der Mannlicher beobachtet hat und auch der Parkinson, ist, dass Verwaltung sehr erfinderisch sein kann in der Schaffung von neuen Aufgaben, die eigentlich mehr einen Leerlauf gleichkommen und nicht wirklich zielorientiert sind. Und das ist sozusagen eine Dynamik, die man jetzt niemanden individuell schuldhaft zurechnen kann, aber für die es eben Strukturen geben muss, die eben eine solche Entwicklung einfach behindern oder zumindest oder eben sozusagen wieder oder ein Korrektiv, dass es eben wieder ausgleicht. Die Mannlicher Dynastie ist eine ganz alte, Beamtendynastie, weit in die Habsburger Monarchie zurück. Welche Verbindungen es zu den Gewehrmannlichern gibt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es würde mich nicht wundern, wenn es da irgendwo Verzweigungen in der Familiengeschichte gibt. Der Eckbert Mannlicher, der ist sozusagen ein ganz, der hat nichts mit Gewehren am Hut, sondern mit Paragraphen. Ja, das ist so jemand, der ist mit Leib und Seele Beamter. Das mit dem Druck, natürlich, ich meine, heute ist der Druck, wird der Druck eher über die Ratingagenturen ausgeübt, die eben hier sozusagen die Verbindlichkeiten der einzelnen Regierungen auf ihre Solidität hin untersuchen. Natürlich, es ist, und da sind natürlich Fragen der Organisation, des Apparates, des Staatsapparates schon auch ein Merkmal, dass da einfließt, weil einfach sozusagen der Staatsapparat in vielerlei Weise eben relevant ist. Einerseits, weil er eben die Leistungen so bereitstellt, die eben auch für funktionierende Wirtschaft und Gesellschaft notwendig sind. Andererseits, weil es eben ein riesiger Ausgabeposten ist, der halt vom Budget gestemmt werden muss. Die Situationen sind schon sehr unterschiedlich, weil auch die Verwaltung heute, und ich finde das ja mit dem Eisler so interessant, weil der Eisler hat ja noch eine ganz optimistische Vorstellung von dem, wie eine demokratische Verwaltung funktioniert. Er sagt, das, was jetzt hier kommen muss, ist eine wohlfahrtsstaatliche Verwaltung, eine fürsorgende Verwaltung. Und eine fürsorgende Verwaltung kann gar nicht groß genug sein. Ja, die soll eigentlich alles abdecken. Ja, wir sollen alles befürsorgt werden. Und wenn man sich anschaut, 1970er Jahren, die Verwaltungsreform, die dann von Klaus und Kreisky angestoßen wird, gerade bei Kreisky, der sagt, wir müssen schauen, dass der Staat nicht so groß wird. Und der orientiert sich dabei dann eben an dem amerikanischen Ökonomen Galbraith. Und wir müssen sehen, dass wir den Bürger nicht durch eine Bevormundung eigentlich entfremden. Also das ist eben so hier eine ganz neue Sensibilität, die hier kommt, die in den 20er Jahren noch gar nicht präsent war. Da ist wirklich der Übergang von dieser Obrigkeitsverwaltung, die einfach so eine Hoheitsverwaltung ist, zu einem neuen Staat, der sich stärker an den Bürger orientiert, aber eben auch bei weitem kein Serviceverständnis hat.
Okay, wir haben zwei Fragen, einmal ganz hinten und einmal in dieser Ecke. Ich habe dazwischen noch, wie ist es mit Wertewandel in diesen ganzen Prozessen? Allein mit dem Umstoßen dieses Beamtentums, verschiedenen Bereichen anzugreifen, zu restrukturieren, ist natürlich auch weitreichende Veränderung einfach der Werte mit sich. Ist sowas in diesen Prozessen schon beobachtbar? Wie geht man damit um? Ist man sowas auch bewusst beeinflusst und geregelt worden?
Ja, also ich meine, gerade der Wertewandel, dass eben so mit dieser Demokratie, sozusagen die Idee, dass der Beamte, ich meine, es gibt ja sozusagen zwei, das eine wäre eben so das Dienstethos und das andere ist die Frage, welches Rollenverständnis soll jetzt der Beamte haben? Und da gibt es ja schon in den 1910er Jahren diese Kritik daran, dass es eben so bei den unteren Beamtenrängen sehr häufig ein sehr stark autoritäres Rollenverständnis ist, das halt eher eingesetzt wird, um Inkompetenz zu übertünchen und dass eben das, was gefragt ist, ist dann allerdings jetzt nicht der, wie man das heute so sehen würde, der kompetente, serviceorientierte Beamte, der einfach auf die Bürgerinnen und Bürger zugeht, sich darauf einlässt, sondern es ist der kompetente Beamte, der aber noch kein, jetzt in dem Sinn, Dienstleistungsverständnis hat, aber eben schon auch ein Verständnis dafür hat, dass er für die Bürgerinnen und Bürgerinnen auch eine Leistung erbringen muss. Und nicht nur für den Staat eine Leistung erbringen muss.
Dr. Markert?
Ja, zum Teil aus historischer Kenntnis, zum Teil aber aus eigenem Erleben, glaube ich, kann man zwei Arten von Verwaltungsreformen unterscheiden. Und zwar die, die unter Druck zustande kommen, die schnell Einsparungen bringen müssen, binnen 2-3 Jahren oder vielleicht noch schneller. Und andere, die aus der Einsicht einer Administration kommen, das, was geschehen muss, weil sich die Welt weiterentwickelt hat und weil das mit der alten Verwaltung nicht mehr zu machen ist. Und da ist ein wesentlicher Qualitätsunterschied auch dringend. Denn eine Verwaltungsreform als solche besteht ja nicht darin, dass man sagt, statt 50 Planstellen macht man jetzt nur mehr 25 und die sollen schauen, wie sie zusammenkommen mit der Arbeit, sondern eine vernünftige Verwaltungsreform hat vorlaufend schon mal eine Aufgabenreform. Wo man sich anschaut, was hat sich denn geändert in der gesetzlichen Situation, in der gesellschaftlichen Praxis und so weiter, und sowas braucht Zeit. Und wenn man die Zeit nicht hat, weil man binnen 2 Jahren weiß ich wie viele Milliarden einsparen muss, dann fällt so eine Aufgabenreform weg und dann werden nur geschwind Beamtenposten gestrichen und damit macht man potenziell Verwaltung kaputt. Denn dann wird überall gespart, werden überall Posten gestrichen, dort wo volle Auslastung ist und dort wo sowieso die ganze Zeit schon nichts zu tun war. Das ist also eine höchst riskante Geschichte.
wesentlich qualitätsvoller laufen in der Regel so Verwaltungsreformen, die wirklich aus der Einsicht, dass wieder mal was modernisiert gehört. Sowas dauert natürlich. In Oberösterreich rennt das jetzt aktuell seit Mitte der 90er Jahre und jetzt schon langsam kommen wir zu Ergebnissen, die sich sehen lassen können. Steiermark hat voriges Jahr damit angefangen. Rühmt sich jetzt derselben Ergebnisse, aber wie das zustande gekommen ist, muss man sich natürlich anschauen. Also es sind zwei Kategorien.
Bitte schön.
Ja, vielleicht ergänzend zu dem, was mein Vorredner gesagt hat. Offensichtlich braucht Österreich immer einen Druck von außen, dass etwas passiert. Hier war es der Völkerbund. Aktuell ist es offensichtlich die Ratingagentur, die etwas bewegt in Österreich. Ist es so?
Naja, ich denke, es ist auch ganz viel innerer Druck. Ich meine, das, was ich gesagt habe, Herr Marco, das stimmt natürlich schon. Also der Druck hat sehr viel in kurzer Zeit bewirkt. Nur wenn man sich anschaut, der Mannlicher, der kommt aus der Clique raus, die schon bis 1914, und dann ist in der Krieg dazwischen gekommen, Verwaltungsreform projektiert hat. Damals aber gar nicht so mit einem fiskalischen Interesse. Und da ging es wirklich darum, wie kann man jetzt das Problem lösen, dass die staatliche Verwaltung Kostenhaufen, die kostet den Bürgern einen Haufen, die kostet auch einen Haufen Zeit, weil sie immer wieder hinrennen müssen und sie bringt einfach keine wirkliche Leistung. Das heißt, es ist eine Katastrophe für die Wirtschaft, die projektieren einen Betrieb, um auf einen Markt, sozusagen auf eine Opportunity zu reagieren. Bis der Betrieb genehmigt ist, ist der Markt schon wieder weg. Und sowas ist interner Druck, der sich aufbaut, einfach Delegitimation des Staatsapparates. Auf den beginnen die auch zu reagieren. Aber da gibt es natürlich ganz viel Widerstand. Es gibt natürlich ganz viel Widerstand auch innerhalb der Verwaltung. Und gerade so in der Zeit, in der Umbruchszeit 1918/19. Organisieren sich die Beamten und die stellen ein ganzer, sozusagen, einen wichtigen politischen Faktor dar. Und ich habe schon gesagt, eine Sache, die zum Beispiel in den Genfer Protokollen schon gefordert war, dann auch in dem Wiederaufbaugesetz aufgenommen war, aber nicht wirklich durchsetzbar war, war die Beseitigung der staatlichen Finanzierung der Personalvertretung, und zwar bei der Gendarmerie. Und da ging's um Minimalbeträge. Es ging darum, ob die 5 Stellen für die Personalvertretung weiterfinanzieren oder nicht. Aber das ging ums Verrecken nicht, diese Anforderung zu erfüllen, weil die schon damals riesig wirklich hat. Und das ist eben hier, das zeigt eben auch, es ist wirklich schwierig, in manchen Situationen gegen Widerstände, interne Widerstände einfach sozusagen radikal, man kann da nicht drüber fahren. Das hat auch der Mannlicher gesagt, wir können da in keinster Weise drüber fahren. Wir müssen schauen, dass wir die ins Boot holen und eben mit denen das machen. Und natürlich ist der Druck vom Völker, das kann man, im Beamtenverein kann man schon sagen, hör zu, ich meine, entweder sperren wir zu und dann gibt es nichts mehr oder ihr macht's mit. Ja, ich meine, das ist natürlich ein anderes Argument, oder schon ein starkes Argument, aber das, was ich damit sagen will, es gibt eben hier viele Spielarten von Druck, die existieren, aber eben auch viele Spielarten von Widerstand, die existieren. Und das Interessante, das ich finde, eben gerade beim historischen Blick auf dieses Projekt ist, dass man sehen kann, wie vernetzen sich diese unterschiedlichen Teilnehmer und wie schafft es dann so jemand wie der Mannlicher zusammen mit dem Zimmermann, tatsächlich innerhalb von 3 Jahren ein Projekt draus zu machen, das jetzt nicht von null startet, sondern das im Grunde Projekte der Verwaltungsreform von etwa den 1860er Jahren bis 1920 einfach aufgreift und umsetzt. Ja? Und das ist eben über die körperlichen Reformen, die schon gescheitert sind, aber wo die Hauptfiguren dann in dieser 1910er Reformbewegung drinnen waren, die dann auch scheitert, aber wo die Hauptfiguren dann in den 1920er Reformen drinnen sind. Und da sieht man einfach, da gibt es einen ganz langen Aufbau von sozusagen an Problembewusstsein, aber eben auch Lösungskompetenz. Und mit dem Druck des Völkerbundes schaffen wir es dann umzusetzen. Ich meine, heute ist es ja auch so, ich meine, die Verwaltungsreformdiskussion läuft ja auch schon ja, seit den 90er Jahren, Vorlauf 60er Jahre. Und dann gibt es natürlich Unterschiede. Dann kommen irgendwann einmal die Experten rein in den 60er Jahren, dann kommen neue Experten rein, dann kommen irgendwann einmal die Consulting-Firmen rein. Und aber es gibt natürlich eine Vielzahl von sozusagen Wellen, die da in der Luft sind. Welche das dann eigentlich dann sozusagen landen können, ist dann eine andere Frage.
Ganz vorne. Entschuldigung, dazwischen.
Markus. Ja. Es ist interessant, wenn man hier liest, dass es offensichtlich damals grundsätzlich parteiübergreifend den Willen zur Verwaltungsreform gegeben hat. Es sind ja durchaus dann positive Rückmeldungen der relevanten Parteien damals gewesen. Jetzt stellen Sie für mich zwei Fragen. Erstens, wie war die Stimmung in der Bevölkerung? Hat es dann Rückhalt gegeben für diese Reformen, vielleicht mit Ausnahme der unmittelbar Betroffenen? Und die zweite Frage ist, halten Sie ist wieder in der Gegenwart, das grundsätzlich für möglich, dass es auch hier wieder einen parteiübergreifenden Konsens gibt, einen Konsens über Gebietskörperschaften, dass es wieder zu einer Verwaltungsreform kommt, die, wie Sie gerade gesagt haben, schon lange propagiert wird?
Es ist ja auch, ich würde sagen, es ist ja schon wirklich viel passiert in den letzten 20, 30 Jahren. Also ich meine, so die Art und Weise, wie in Österreich heute verwaltet wird oder wie die Länder, Bundes- und Gemeindeverwaltungen funktionieren, da hat sich ja unglaublich viel getan. Also ich meine, gerade in der Bereich der sozusagen des Front Office, also der Art und Weise, wie eben Verwaltung mit den Bürgern kommuniziert, ist ja recht viel an Serviceorientierung reingekommen. Also wenn ich mir nur denke, in Linz ins Bürgeramt zu gehen, das ist eine ganz andere Sache, als etwa vor dieser Reform eben in ein Amt zu gehen und sich eben bei drei verschiedenen Dienstzimmern anzustellen, beim ersten eben um einen Zettel abzuholen, beim zweiten um Stempelmarke zu kaufen und die da drauf zu kleben, beim dritten, um das dort abzugeben und dann beim vierten vielleicht noch um den Pass oder das, was es immer man eben wollte, eben abzuholen. Das ist natürlich, das funktioniert ganz anders. Und das ist eine neue Idee von Verwaltung, die da einfach kommt, aber es ist natürlich auch eine neue Technologie. Das ist möglich auch, weil das eben vernetzt ist, weil die Informationstechnologie funktioniert. Aber da in dem Bereich ist viel passiert. Welche Auswirkungen das neue Steuerungsmodell hat mit den Zielvereinbarungen und sowas für die Verwaltung und ob das die Verwaltung effizienter macht oder nicht, das wage ich zu bezweifeln. Ich kann das nur von der Univerwaltung sagen und da scheint es mir jetzt nicht so einen massiven Durchschlag gebracht zu haben, aber das ist eine persönliche Meinung. Aber also da würde ich sagen, da ist schon viel passiert, aber die Frage ist jetzt auch, was ich interessant finde in der langen Debatte eben auch über Föderalismusreform, das ist eine Debatte, die eben auch seit den 1860er Jahren in Österreich besteht und immer einfach sozusagen durchkocht. Ja? Wie kriegt man eben hier die unterschiedlichen Gebietskörperschaften eben entsprechend koordiniert, um das eben sozusagen, man hat das seit in den 20er Jahren dadurch gemacht, dass man alles aufs Land sozusagen auf der Landesebene integriert hat, Regelungskompetenzen beim Bund belassen hat, was eben auch wieder komplizierte, also sozusagen auch Schwierigkeiten gemacht hat. Aber das ist eben so ein Thema, das ganz viel Emotionen, glaube ich, auch hervorruft und ganz viel eben auch Widerstände hat. Und ich denke, das, was ich aus diesem 20er-Jahre-Projekt eher so als eine für mich irgendwie mitnehme, ist, dass es schon dass der Druck notwendig ist manchmal, also externer Druck notwendig ist, um eben sozusagen bestimmte Widerstände überwinden zu können. Also das wäre so meine Interpretation.
Wenn man so in die Bevölkerung hineinhört, ist ja der Wille zu reformen und dass hier gewartet wird, dass etwas passiert, wäre politisch ja relativ groß die Chance, etwas zu tun. Jetzt liegen wir in der Abgabenquote, aber doch, wenn man es so vergleicht, im Umfeld weltweit schon im oberen Drittel. Das heißt, es wird schon mal schwierig damit mit neuen Steuern etc. Also es muss in Reformen irgendwas passieren. Es hätte mich interessiert, es liegen ja doch Dinge am Tisch vom Dr. Moser, vom Rechnungshofpräsidenten Leitler, hat einmal vor 10 Jahren schon ein Buch geschrieben. Vielleicht diese Top 3, Top 5, wo Sie sagen, das wären Dinge, die sollte man eigentlich angreifen, würden mich interessieren. Und ich komme aus der Bankenbranche und ich muss Ihnen sagen, es ist dann schon erschreckend, wenn man zum Beispiel die Zuwachssteuer, Kursgewinnzuwachssteuer sich ansieht, wenn so Dinge aus dem Ärmel geschüttelt werden, wo eine Herrschaft an Juristen, Steuerberatern, Programmierer etc. da beschäftigt werden. Der Kunde in den nächsten Monaten wird es nicht verstehen, wie seine Wertpapierabrechnungen aussehen und was da eigentlich wirklich vor sich geht. Und unterm Strich ist es lächerlich, was herauskommt. Und das ist eigentlich erschreckend, das ist nur ein kleines Detail, da wird Österreich nicht die Welt untergehen, aber ich habe so das Gefühl, dass in vielen Bereichen so stümperhaft vorgegangen wird.
Ja, ich meine, das ist, ich meine, es gibt da einige Bereiche, wo ich das auch so sehen würde. Ich meine, so im Wissenschaftsbereich gab es ganz viel so Schnellschüsse, die dann zum Schluss wieder halbherzig zurückgenommen oder irgendwie so umgesetzt worden sind, dass es zum keinen Gesichtsverlust bei einer Ministerin gab. Aber letztlich denke ich, dem Wissenschaftsstandort und damit ja auch dem Wirtschaftsstandort Österreich nicht unbedingt damit gedient wurde. Ich meine, die großen Themen sind, glaube ich, schon einfach so die Frage eben auch von Mehrgleisigkeiten, die es aber eben seit die auch in den 1920er Jahren ein großes Thema waren. Und zwar eben auf einer ganz konkreten Ebene, wie kriegt man eben Mehrgleisigkeiten auf Ministerialebene und Mehrgleisigkeiten zwischen Bundes- und Landesbehörden und Gemeindebehörden, wie kriegt man die einigermaßen aufgelöst, um da eben Einsparungen zu lukrieren und einfach auch das transparenter zu machen. Das war aber eben auch schon ein Thema in den 1910er Jahren, wo man eben sehr überlegt hat, wie kriegt man eben diese klare Kompetenzzuweisungen hin und wie kriegt man eben klare Verfahrensrichtlinien hin. Und weil Sie sagen, Sie kommen von der Bankbranche, eine ganz interessant bei diesen Beratungen in den 1910er Jahren, wenn eben hier ein immer sozusagen als Modell für eine effiziente Verwaltung, wurde immer gesagt, das ging so schnell wie bei einer Bank. Also das war so sozusagen, die Performance wurde eigentlich immer an der Bankverwaltung gemessen. Aber also ich glaube schon, also aus meiner Sicht ist es einerseits mal die Mehrgleisigkeit, also auch diese Föderalismusgeschichte und andererseits auch vielleicht einmal eine kritische Evaluierung dieses neuen Steuerungsmodells. Welche sozusagen Optimierung, also ob es da Optimierung möglich ist oder welche Benefits eben dieses neue Steuerungsmodell in einzelnen Fällen tatsächlich gebracht hat.
Ich glaube, da war eine Frage. Bitteschön.
Kennen Sie die Verwaltungs- und Gesundheitsstrukturen des Mariazeller Landes? Haben Sie Verständnis dafür, dass es in Mariazell keine Polizeiinspektion mehr geben soll? Das Krankenhaus, in dem ich zweimal gelegen bin, um Spiralbrüche an meinen Schienbeinen auszuheilen, soll aufgelassen worden sein. Das ist das nächste Krankenhaus im Norden, wahrscheinlich in St. Pölten, im Süden von Buch an der Ruhr, bestenfalls Lattenberg. Und vor allem die nächste Polizeiinspektion, das vielleicht in Abwendung soll, da bin ich mir nicht sicher. Dann schickt man da auch und sagt, in Buch an der Ruhr. Haben Sie für solche Entfernungen, also für so eine Expansion ursprünglich wichtiger Funktionen in der Verwaltung und im Gesundheitswesen ein Verständnis?
Ich meine, das ist eine interessante Frage. Ich meine, das gibt ja, man kann das auf zwei Ebenen sehen. Das eine ist, natürlich ist unsere Welt kleiner geworden durch die einfach sozusagen Verkehrsentwicklung und auch durch die Verkehrstechnologie. Das heißt, es ist für uns leichter, eben in die nächste Bezirksstadt zu kommen.
Das kann doch nicht wünschenswert sein. Dauernd begleiten wir den massiven CO2-Ausstoß.
Aber gleichzeitig ist natürlich das Problem, dass, ich meine, das ist, man sieht das ja auch in der, bei der Polizei, die Diskussion, dass man eher wieder auch sozusagen, gerade aus Präventionsgründen eben auch stärker vor Ort präsent sein soll. Oder auf der Straße präsent sein soll. Wenn das ist, ich habe da natürlich eine recht komfortable Position. Als Historiker schaue ich mir das an, wenn es vorbei ist, und überlege mir, was die Leute dazu gesagt haben und weshalb es sich in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Also das ist, ich meine, meine private Meinung dazu ist, dass es natürlich wünschenswert ist, möglichst viel von Service vor Ort bereitzustellen. Allerdings gibt es da einfach auch die budgetären Probleme und die Schließung von zum Beispiel eben gerade in den 1920er Jahren gab es eine ganz heftige Diskussion über Schließung von Bezirksgerichten, das war eben damals schon ein Thema. Und ja. Aber das war eben auch damals ein fiskalischer Grund, dass man gesagt hat, es ist besser, eben Bezirksgerichte Bezirksgerichte zu schließen mit einer geringen Auslastung, beziehungsweise dann überhaupt die Verteilung zwischen Bezirks- und Landesgerichten, was eben die Fallbearbeitung betrifft, zu reorganisieren. Das heißt, das, was wir heute haben, ist im Grunde ja auch sozusagen ein Revival von einer alten Diskussion.
Bitteschön.
Gut, meine Frage. Möchte nur mal dran anschließen, wie Sie zuerst gesagt haben, wie macht es der Mannliche in 3 Jahren im Rahmen der Ersten Republik? Und die Frage, die ich da hätte, wäre, glauben Sie nicht, dass es doch auch eine politische Frage war, dass Anfang der 20er einfach der politische Wille für die Reform eine wesentlich deutlichere war, wie er heute ist, dass wir das offensichtlich nicht politisch umsetzen können? Das ist einmal die eine Sache. Die zweite Sache, die ich noch ansprechen will, ich meine, wenn wir heute sprechen über Verwaltungsreformen, wir sprechen ja nur über Reformen, ob Gesundheitsreformen oder was auch immer, Reformen, Pensionsreformen etc., dann sind wir eigentlich ein Budget getrieben. Am Ende des Tages funktioniert unser Staatshaushalt nicht mehr. Die Einnahmenseite, da sagt man, da hat man immer weniger Spielraum, also müssen wir uns auf die Ausgabenseite hinlegen. Also braucht man am Ende des Tages aber Prozesse, Reengineering, hast du dann das wahrscheinlich das sogenannte anglikanische Modewort dazu, dass wir eine verbesserte, kostengünstige und effizientere Verwaltung am Ende des Tages aufstellen können. Und da wäre meine Frage, was sehen Sie da für Möglichkeiten, wie wir solche Prozesse ins Laufen bringen? Ich meine, internationale Firmen würden Sie an Booz Allen Hamilton oder an Pricewaterhouse nehmen und in dem Zusammenhang eine Organisation aufstellen und das dann eigentlich so, wie Sie das wunderbar beschrieben haben, im Rahmen eines Prozesses in der Ersten Republik ähnlich dann durchführen.
Na gut, das passiert ja auch. Ich meine, es ist ja auch in den 80er, 90er Jahren sind ja die Pricewaterhouses sind ja auch in den österreichischen Verwaltungen außen eingegangen.
Also ja, aber es ist ja offensichtlich zu wenig, sonst würde man ja halt nicht vor dem Dilemma stehen.
Ja, ich meine, ich fand ja interessant, der Berner, der Verwaltungsexperte aus den 60er Jahren, der hat ja der hat eine interessante Beobachtung gemacht, in den 60er Jahren, damals sind ja auch schon diese Consulting-Firmen aufgetaucht. Die sind damals allerdings noch so systemtheoretisch orientiert gewesen, so Kybernetik, also mit so Verlaufsdiagrammen und so. Und die haben alle möglichen interessanten Sachen erzählt und denen da die Konferenzräume vollgeschwätzt. Und dann hat er gesagt, aber jetzt erzählt mir mal, wie kriege ich jetzt die Reform vom Bezirksgericht hin? Ja? Was mache ich da? Und sagt, ja, was soll ich mit dem Bezirksgericht? Haben wir ja nichts am Hut. Da, hier, das ist kybernetische Verwaltungs- oder sozusagen systemtheoretische Konzepte, die wir euch liefern können. Aber jetzt so mit Trivialitäten wie am konkreten Bezirksgericht mit Fallzahlen oder sozusagen den anfallenden Erledigungen, damit haben die nichts am Hut gehabt. Und das war noch in den 60er Jahren, 80er, 90er Jahre hat sich das schon geändert, weil die Verwaltung ja doch stärker über diese neue Steuerungsmodell und dann auch diese sozusagen stärker privatwirtschaftlichen Organisationsmethoden da anschlussfähiger geworden ist. Aber sie ist natürlich immer noch kein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ich meine, das ist einfach eine rechtsförmige Verwaltung. Und ich denke, die Art und Weise, wie sowas reengineert werden kann, ist halt letztlich nur über einen recht langwierigen Prozess möglich, indem möglichst viele Leute sich bereit erklären, ins Boot zu steigen, ohne dass sie eben versuchen, einen politischen Gewinn aus einer sozusagen aus einer kurzfristigen Ablehnung zu schlagen. Ja, das ist, und da ist sicherlich dieser Druck in der Zwischenkriegszeit hat eine wesentliche Rolle gespielt. Vielleicht spielt das heute der Druck eben von den Ratingagenturen eine ähnliche Rolle. Ich meine, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen. Aber ich glaube schon, dass, ich meine, es läuft ja auch sehr vieles in dem Bereich und also ich bin da jetzt nicht so pessimistisch. Also ich glaube, dass da vielleicht schon noch was rauskommt. Also Herr Marco, Sie haben ja gemeint, dass die Oberösterreicher jetzt schon erfolgreich Maßnahmen umgesetzt haben. Also das wäre schon verheißungsvoll. Verhängnisvoll hätte ich fast gesagt, aber das...
mich würde interessieren, etwa Transparenz in diesem Prozess. Ich meine, jetzt ist oft der Unmut, so wie an dieser Fragestellung war, jetzt werden Prozesse einfach schnell bekannt, man soll schnell umsetzen, ist über die Medien natürlich auch die Arbeit da in dem Projekt jetzt 1920 bis 25 Reformsachen, wie ist da Transparenz? Hätte man diesen Unmut überhaupt so spüren können, weil Prozesse gleich so transportiert werden?
Also Transparenz meinst du jetzt im Hinblick auf Öffentlichkeit.
Richtig.
Ja, das ist ein ganz interessanter, ist ein wichtiger Punkt und da hat dieses Reformprojekt oder sagen wir diese Organisation des Reformprojektes auch ganz viel gelernt. In der Zeit, sozusagen in den 10er Jahren, wo ja auch so noch sozusagen ganz ähnliches Team präsent war, gab es das Problem, dass das nicht einmal die Beamten sozusagen informiert werden sollten. Ich meine, die waren natürlich schon informiert, dass da was läuft, aber es gab da diese Schwierigkeit, dass man gesagt hat, die Beamten können jetzt nicht einfach mit dieser Kommission in Kontakt treten und denen jetzt sagen, wo es schief läuft, weil das ist, entweder ist es eine Insubordination, ja, weil das, was schief läuft, hat ja der Vorgesetzte zu verantworten. Wenn der jetzt einfach am Vorgesetzten vorbei irgendwie so eine Klage führt, ist das ja etwas, was den Vorgesetzten anpatzt. Oder es ist, wenn es keine Insubordination ist, ist es zumindest eine Verletzung des Amtsgeheimnisses, weil man darf das ja nicht ausplaudern, wie es funktioniert. Und dass eine vom Kaiser eingesetzte Kommission war da relativ belanglos. Also das war eben diese Intransparenz, die ja diese obrigkeitsstaatliche Verwaltung auszeichnet, die gab es eben in den 20er Jahren nicht mehr. Da hat man ganz massiv auf zumindest eine limitierte Transparenz gesetzt. Das heißt, man hat über die Presse und auch über die Beamtenvereine sehr weit eben Leute eingeladen zu sagen, wo der Schuh drückt. Und zwar, und da kommen auch ganz viele sozusagen Kommentare eben auch von Bürgerinnen und Bürger, aber dann vor allen Dingen eben auch von den Interessensvertretungen und den Beamtenvereinen. Aber da ist relativ viel Transparenz für das allgemeine Ziel. Es ist natürlich weniger Transparenz, oder das habe ich weniger gefunden, und da würde ich mal annehmen, dass weniger Transparenz ist für den Prozess selbst. Das heißt, wenn die sich in den unterschiedlichen Vorzimmern, Hinterzimmern der Ministerien treffen, um jetzt nochmal auszuhandeln, was jetzt mit den Forstarbeitern ihren Akkordlöhnen ist, dann wird das jetzt nicht sofort an die Presse gegeben. Aber es ist zumindest, der Prozess wird recht öffentlich verhandelt und wird recht öffentlich sozusagen in der Zielvorstellung präsent gehalten. Ja.
Ich glaube, es gibt noch eine Frage. Können Sie bitte?
Ja, ich hätte jetzt noch eine unmittelbare historische Frage. Das Ganze spielte sich ja in der Nähe von 1918 ab, als plötzlich aus der riesengroßen Donaumonarchie ein kleiner Rest von Österreich übrig blieb. Jetzt kann ich mir durchaus vorstellen, dass von dieser großen Donaumonarchie, die ja in Wien ihren Kopf hatte, noch eine sehr große Beamtenschaft übrig geblieben ist. Das ist also nicht unmittelbar mit der heutigen Zeit vergleichbar. Wie viel kann man das quantitativ in etwa erfassen? Wie viel von diesen Kündigungen an Beamten dadurch zustande kam, weil die einfach noch aufgrund von historischen Strukturen im Beamtenstatus waren?
Ja, ich meine, es gab einen es gab einen gewissen Rücklauf von Beamten. Das war auch von Kronland zu Kronland unterschiedlich, wie die dann aufgenommen worden sind. Aber das waren nicht diese Zahlen, die eben hier wirklich eine Rolle gespielt hätten, sondern ich meine, die Masse der Verwaltung in den Kronländern wurde ja von den dortigen Beamten erledigt. Das heißt, die dann tatsächlich sozusagen ins Gewicht gefallen sind, sind die Ministerialbeamten. Von denen wurden einige abgebaut, aber da gab es eben auch jetzt keine so... Also die Zahl der Ministerialbeamten, ich habe die jetzt nicht im Kopf, aber die waren jetzt nicht so hypertroph, wie man das sozusagen aus der heutigen Perspektive erwarten würde. Die Masse an Beamten waren schon Beamten, die halt in den verschiedenen Ämtern in den österreichischen, also sozusagen auch in den Ländern des heutigen Österreichs tätig waren, und ein ganz großer Teil Beamte der ÖBB. Also die Bundesbahnen waren sozusagen eines der Hauptprobleme, was die Personalpolitik betraf, aber eben auch eine ganze Reihe von Behörden, die halt auch direkt mit der Kriegsbewirtschaftung zu tun hatten. Ja, ich meine, es gab natürlich die Beamten, die halt am Land tätig waren, der sogenannte Fettkommissar, der halt einfach von Bauer zu Bauer gegangen ist, dem die Daumenschrauben angesetzt hat und gesagt, du musst jetzt so und so viel Eier, Fett und sonst was eben liefern. Und das wurde dann eben manchmal schon, manchmal nicht, eben dann weitergeliefert. Nach Wien sollte das kommen, aber es kam eben auch sehr wenig nach Wien. Aber jedenfalls, das sind natürlich Leute, die dann nicht mehr sozusagen, die keine Funktion mehr haben. Da gab es ja unendlich viele solche Kriegsbewirtschaftungsämter, die halt dann aufgelassen werden. Es gab auch relativ viele Invalidenämter, die eben mit der großen Zahl von Kriegsversehrten beschäftigt waren, die in den Arbeitsmarkt zu integrieren, die gesundheitlich zu versorgen und sozusagen im sozialen Bereich zu versorgen, die wurden auch systematisch rückgebaut. Das heißt, es gab da einerseits sozusagen aus der Kriegszeit eine deutliche Expansion und andererseits eben auch noch ein aus der Monarchie mitgeschlepptes, auch ein hypertrophen Apparat, aber da waren jetzt nicht die Horden, die eben hier zurückkamen, sondern es waren eigentlich war schon mehr sozusagen das Hausgemachte, was wirklich entscheidend war. Also was eben das Hausgemachte sind, das eben sozusagen vorhandene, in den Ländern vorhandene Zahl von Beamten.
Aber quantitativ können Sie uns keine
Antwort. Das ist relativ leicht rauszufinden, ich habe es jetzt einfach nicht im Kopf, da muss ich leider passen. Ich meine, es liegt sicherlich nicht um die 10%, sondern eher drunter. Also was so an Remigration in den und Wiederaufnahme in den Beamtendienst passiert, weil da auch ganz klar unterschieden worden ist zwischen den einzelnen sozusagen Kronländern, wo eben jemand zurück sozusagen mit einem Anspruch auf Übernahme in den Beamtendienst rückmigrieren kann. Und man hat auch rhetorisch die Deutschböhmen sehr stark unterstützt, aber faktisch nicht wirklich großes Interesse gehabt, dass die eben ihre Positionen in der neuen tschechoslowakischen Republik aufgeben und dann zurückkommen. Das waren eben war eine verschwindend geringe Zahl und die hatten große Schwierigkeiten, eine Position zu finden. Die konnten nur dann eine Position finden, wenn es eben eine freie Stelle gab, für die sie dann sich bewerben konnten. Das heißt, da gab es keine sozusagen automatische Übertragung von Ansprüchen.
Okay, danke. Eine Frage gibt es noch. Bitte schön.
Ich nehme an, dass zum damaligen Zeitpunkt die Beamten auch schon pragmatisiert waren. Wie wurde denn tatsächlich dieser Abbau innerhalb von 3 Jahren durchgeführt, 30%?
Es gab dann eigene Abbaugesetze, die festgeschrieben haben, wer welche Beamtenkategorien eben sozusagen auf ihre Verbeamtung verlieren. Ja. Also das war ziemlich. Es gab auch relativ viele eben auch Angestellte. Also es gab auch in dieser Zeit dann die Kriegsbürokratie hat die hat ja Angestellte und keine Beamten gehabt, also die wurden, die wurden zuerst freigesetzt und ein ganz konkreter Effekt davon ist, dass damit die Frauen, die in sehr großer Zahl in den Verwaltungsapparat in der Kriegszeit reingekommen sind, dass die sofort eben wieder aus dem Verwaltungsapparat rausgefallen sind, obwohl man da eben auch explizit auch schon bei dem Wiederaufbaugesetz einen Passus hatte, dass es eben nicht die Frauen vor allen Dingen, also nicht sozusagen keine Geschlechterungleichheit bestehen sollte. Aber war ganz klar, dass da eine ganz, sozusagen die Frauen wurden relativ rasch aus diesem Arbeitsbereich entfernt. Und dann gab es aber eben auch diese Gesetze, die auch sukzessive eben auch Ansprüche von Beamten eben auch aufgesetzt. Das heißt, zuerst hat man das versucht eben mit der Karotte und dann mit dem, also sozusagen Carrot und dann Stick. Also zuerst die Karotte war eben ein Auskaufen aus dem Beamtenverhältnis und der Unterstützung bei der Etablierung in einem Arbeitsverhältnis außerhalb der Bürokratie. Und dann wurde zunehmend eben auch die Kompensation gekürzt und einfach zwangsweise vorgegangen.
Ich nehme das jetzt, die Karotte auf den Stick, ja, als das Schlusswort. Ich sage dir, Peter, herzlichen Dank für den spannenden Abend. Dankeschön.
Ja, danke.
Ich möchte nur kurz ankündigen, wir haben kommenden Donnerstag zum Mittag bei Kepler, da wird zu Gast sein der Gottfried Hattinger, ist Leiter Festival der Regionen. Er hat eine Efetinger Gemüsesuppe dazu ausgesucht. Warum und wieso wird er Ihnen am Donnerstag verraten, mit der Frage, woran arbeiten Sie gerade, Herr Hattinger? Und dann geht das Programm im zweiten Quartal nach Ostern weiter. Die Details finden Sie ab nächster Woche online und in Ihren Postfächern. Für heute, Peter Becker bleibt noch ein bisschen bei uns. Wenn Sie Fragen direkt an ihn haben, bei der Bar und so weiter. Danke nochmal und Ihnen auch einen schönen Abend. Dankeschön.